Move, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
Hallo und herzlich willkommen zu Move, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Auch wenn es nicht jeder gerne hört, Elektroautos haben ein riesiges Nachhaltigkeitsproblem. Und zwar jetzt nicht nur wegen diesen hohen CO2-Emissionen, die wir beispielsweise durch die Akkuproduktion und durch die Zellproduktion kriegen, sondern vor allem, weil die ganzen Akkus sehr schnell alt werden. Und ich meine jetzt auch nicht den State of Health, über den haben wir schon häufiger hier im Podcast gesprochen, sondern tatsächlich um das Alter im Vergleich zu den neueren Zellen. Weil wenn wir uns jetzt vorstellen, wir gehen in ein Autohaus zum Beispiel und sehen da ein neues Auto, dann gibt es schon heute Autos, die kommen 600, 700, teilweise sogar 1000 Kilometer weit, wenn wir jetzt so ein Lucid beispielsweise angucken. Und so ein Auto, das noch keine 10 Jahre alt ist, keine Ahnung, nehmen wir einen BMW i3, wobei der ist jetzt sogar schon 12 Jahre bald alt, der kam ja 2013 auf den Markt, dann sehen die richtig alt aus, weil der kam ja zu Beginn mit einem 22 Kilowattstunden Akku. Und heute sind 100 Kilowattstunden auf fast demselben Bauraum völlig normal. Das heißt aber auch, die Reichweiten gingen enorm hoch. Und jetzt die große Frage, wieso sollte ich mir eigentlich so ein altes, gebrauchtes Auto kaufen? Aber genau dann wird ja ein Auto erst nachhaltig oder kann erst nachhaltig sein, wenn es möglichst lange im Markt ist und möglichst lange fährt. Was kann man jetzt tun? Verschrotten ist nicht so gut, also weiter benutzen. Aber wie geht man damit um, dass das E-Auto trotzdem dann nicht so weit fährt? Indem man einen neuen Akku einbaut. Und genau das kann man tun, also nicht ich, aber unser heutiger Gast im Podcast kann das. Der Heiko Bölster macht nämlich genau das. Der upgradet Autos mit neuen Akkus. Und deswegen, schön, dass wir bei dir sein dürfen, Heiko.
Gerne.
Und dass du uns noch ein bisschen erklärst, worauf kommt es da an? Wie kamst du drauf? Und was ist denn eigentlich so das Ding bei diesen Akku-Upgrades? Aber zu Beginn, wie jeden Move-Podcast auch, darf der Gast sich erstmal selber kurz vorstellen, wer ist, was er bisher gemacht hat. So einen kleinen Elevator-Pitch. Wer bist du?
Das ist ganz einfach. Ja, also zu meiner Person. Ich bin der Heiko Bölster. Ich bin vom Prinzip, ich habe immer schon mit Autos zu tun gehabt. Ja. Ich bin gelernter Kfz-Mechaniker, Kfz-Meister und dann eher durch Zufall so ein bisschen auf die Elektromobilität gekommen. Ja. Das kam dann durch mein Studium der Automobilwirtschaft, habe ich ein Praxissemester gemacht bei der Firma Huber Automotive. Ich sollte hier eigentlich nach Bangladesch Fahrzeugtests machen. Ja. Das kam nie zustande. Die Fahrzeuge konnten nie über die Grenze kommen. Wahrscheinlich zu wenig Schmiergeld geflossen, keine Ahnung. Und durch Zufall, die Firma Huber ist im Prototypenbau tätig, ja, und in der Elektromobilität, in der Entwicklung. Ja. Und ich habe mir dann einfach so ein bisschen meinen Job suchen müssen in dem Praxissemester und bin hier in das Projekt Elena eingestiegen. Das war so der erste Plug-in-Hybrid-Sprinter, Transporterklasse. Damals gab es noch gar nichts. Das war vor circa 16 Jahren. Ja. Und dann bin ich in dieses Projekt eingestiegen, habe dann hier die komplette Elektrik und so weiter habe ich gemacht in diesem Fahrzeug, die Auslegung, Konzeption, ja, und das waren so meine ersten Berührungspunkte dann mit der Elektromobilität, ja, sehr, sehr spannend. Und ich bin dann nach dem Studium auch bei der Firma Huber Automotive geblieben, ja, habe dann hier den Prototypen-Workshop geleitet, haben viele Projekte gefahren im Sonderfahrzeugbau, 500-Tage-Anwendungen, auch wieder unter anderem das Mining, dann Transporterklasse für DPD zum Beispiel haben wir verschiedene Projekte gemacht. Genau. Und nebenher, habe ich mir so gedacht, irgendwas Spaßiges können wir doch auch noch umsetzen. Ja, dann habe ich, was du vielleicht auch gesehen hast, dieses UTV, ja, diese Buggies. Genau. Das war dann eher so ein Hobbyprojekt von meiner Seite her. Ja, habe ich mir auch gedacht, super, was können wir da machen? Was kriegt man da Maximum rein? Was können wir mit dem Fahrzeug anstellen? Für was werden die Fahrzeuge gebraucht? Wirklich von Anfang an angefangen. Ja, ein Bestandsfahrzeug gekauft und dann war das eigentlich so mein erstmal, sagen wir mal, Feierabendprojekt, mein eigenes. Ja, habe das auch damals offen gemacht auf Facebook und so, die ganzen Entwicklungsschritte, wie haben wir was umgesetzt. Wir haben ja auch die komplette Software im Haus gemacht, und das ging dann so weit, dass es einen enormen Zuspruch gefunden hatte damals auf Facebook. Ja, dann haben wir auch gesagt, okay, das Fahrzeug ist jetzt fertig. Was machen wir denn jetzt? Es wäre echt schade, das Projekt abzubrechen. Und ich habe tatsächlich dann meinen Job bei der Huber Automotive gekündigt, habe meine eigene Firma Mandrill Automotive gegründet mit drei Geschäftspartnern. Wir sind drei Gesellschafter, also die, wo ich auch von meiner damaligen Firma Huber Automotive kenne, ja. Genau, und somit bin ich dann Geschäftsführer von der Mandrill Automotive geworden und wir sind auch in dem Bereich Entwicklung und Sonderfahrzeugbau tätig.
Und jetzt baut ihr am Ende Autos um, Fahrzeuge um. Du hast schon gesagt, ihr seid in dem Mining-Bereich, also Fahrzeuge für Minen.
Genau.
Und die elektrifiziert ihr. Und sonst genau, elektrifiziert richtig. Ihr irgendwie, was euch ja. halt in die Finger kommt.
Genau. Und so ist ein bisschen der Punkt, gerade für das Mining, das ist eines der extremsten Einsatzgebiete weltweit. Ja, und da braucht man halt Komponenten, ja, die wirklich funktionieren. Ja, die dürfen sich keine Ausfälle leisten. Und die Untertagewelt, die haben neue Vorschriften bekommen in Sachen Luftreinhaltung, ja, und die müssen umsteigen auf Elektro. Ja, die fahren da mit uralten Dieseln rum, ja, die neuen Diesel funktionieren gar nicht mit den Partikelfiltern, wir haben andere Luftdrücke und so weiter, ja. Mhm. Und okay, da haben wir einen Nachrüstkit entwickelt und da brauchen wir natürlich die fähigsten Komponenten. Und da sind wir auf die BMW i3 Batterie gekommen, ja. Weil das ist eine Batterie, die ist komplett zertifiziert, zigtausendfach draußen unterwegs, ja. Und das wäre die richtige Batterie, dazu den richtigen Antrieb. Und so sind wir eigentlich zu dieser BMW i3-Thematik auch gekommen. Ja, also wir haben das Kit fertig entwickelt, die Fahrzeuge sind mittlerweile verfügbar, diese Untertagefahrzeuge. Währenddessen haben wir aber tatsächlich Anfragen reinbekommen, weil die Leute haben das mitbekommen, dass wir den Bezug haben zu der BMW i3-Batterie. Könntet ihr nicht eventuell, ich habe ein 60 Amperestunden, also i3-Fahrzeug, könnte man den nicht upgraden? Könnte man da nicht irgendwas machen? Und die Anfragen haben halt stetig zugenommen. Und so haben wir uns wirklich Gedanken machen müssen, ist da wirklich ein Markt? Haben wir nachschauen müssen? Die Anfragen haben dementsprechend zugenommen. Da haben wir gesagt, okay, das ist ein Thema, was wir auch wirklich angreifen wollen und auch können. Ja, weil wir einfach den Bezug haben. Wir kennen die Batterie sehr, sehr gut. Und so ist es eigentlich zu diesen BMW i3-Upgrade-Themen gekommen.
Spannend. Vor allem finde ich es spannend, also ihr gradet jetzt die 60 Amperestunden auf dann die 120 Amperestunden.
Genau, wir können eigentlich alle upgraden. Es gibt ja die 60er, die 94er, Rex ohne Rex. Also wir haben alle abgeprüft. Okay. Wir können tatsächlich alles upgraden auf die 120.
Okay, weil ich finde es deshalb spannend, BMW hat ja auch schon mal angeboten, ich weiß gar nicht mehr genau, wann das war, aber die haben auch angeboten, aus der 60er eine damals die höchste, die 94 Amperestunden.
Genau, die war kompatibel.
Die ist bei irgendwas bei, ich glaube, 33 Kilowattstunden oder so, nagelt mich da bitte nicht fest. Und das ist, glaube ich, wegen zu viel Erfolg eingestellt worden. Nee, also im Ernst, ich meine, von BMW mal gehört zu haben, es war irgendwie ein Dutzend Leute, die das am Ende wirklich durchgezogen haben. Aber du sagst, ihr seid jetzt relativ überrannt worden. Ich weiß auch, ich habe vor einem guten Jahr, bin ich das erste Mal auf euch gestoßen, haben wir einen Artikel auf der Website gehabt und das Ding lief ohne Ende. Also die Leute fanden es super, super spannend.
Das haben wir aber auch tatsächlich Thema. Euch zu verdanken. Das muss man ganz klar sagen, weil ihr, also weil wir damals bei uns warst, haben wir den oder habt ihr den Artikel gebracht und da kamen dann wirklich sehr, sehr viele Anfragen rein, wo wir auch sehr überrascht waren, tatsächlich, was das für ein Ausmaß eigentlich hat. Wie viele Leute da auch wirklich so nachhaltig auch denken, ja. Gut, das Fahrzeug gibt es eigentlich auch her, ne? Gerade durch diese Karosserie-Themen
einfach. Genau, ich meine, mit Carbon und Alu-Karosse, also genau, richtig, kann man sich fragen, ein bisschen was kann da kaputt gehen. Der BMW 3 hat ja auch so ein paar, ich will nicht sagen Schwachstellen, aber so ein paar Ecken und Kanten, die jetzt nicht nur auf Langlebigkeit und Robustheit ausgesetzt sind. Aber wenn ich mir das angucke, als BMW das angeboten hat, war es auch nur der kleine Sprung. Da war es vielleicht nicht ganz so en vogue, das zu tun. Ja. Nichtsdestotrotz stelle ich mir die Frage, wer sind denn jetzt eure Kunden? Was erwarten die? Wo kommen die her? Ist das das Sechstauto und die finden das jetzt cool und die wollen das haben? Oder ist das deren Daily Driver? Was ist da?
Meistens ist es das Zweitfahrzeug, das was wir so mitbekommen. Ja, es ist meistens für die Frau oder sowas, es ist für die Kurzstrecken, ist das eigentlich eher gedacht, das Ganze. Und man muss schon sagen, gerade die 60 Amperestunden-Variante, sie hat halt wirklich keine Reichweite. Und wenn man dann noch im...
Ich glaube, WLTP, nee, halt stopp, NEFZ.
Ja.
Also... Noch schwieriger war bei 190 Kilometern. Ich weiß noch, wie ich damals mit dem ersten i3 von Stuttgart nach Ulm gefahren bin. Und es sind keine 100 Kilometer. Und ich mit gerade so, und da war ich noch sehr vorsichtig, das war eine meiner ersten Elektroautofahrten, gerade so in Ulm ankam. Ja, die Schwäbische Alb, die Steige hoch, keine Frage.
Genau.
Aber das ist war jetzt nicht, und es war Winter. Also ein bisschen mehr als 100 Kilometer waren drin, aber dann hört es schnell auf.
Es ist auch so, es sind 100 Kilometer, mehr sind es nicht. Und da muss man schon relativ ewig fahren. Ja, also mehr sind es nicht. Also es ist nicht wirklich die erste Version ist kein wirklich alltagsfähiges Fahrzeug, wenn du keinen Range Extender drin hast. Und davon gibt es halt auch sehr, sehr viele.
Ja.
Aber der Range Extender selber, es ist ein Spritfresser. Ich wüsste jetzt nicht, es gibt ein bisschen Sicherheit, aber...
Genau, und ich meine, es macht ja auch nicht Spaß. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann ist ja auch bei 120 km/h, es ist laut.
Das ist laut.
Es wird begrenzt. Das ist jetzt nicht so, dass man sagt, ja, okay, dann fahre ich damit halt in den Urlaub und dann lohnt sich das. Und wie du sagst, der ist jetzt nicht wirklich effizient.
Ich glaube, das ist wirklich nur im Hinterkopf, so dieser Sicherheitsaspekt. Ich habe ja noch was an Bord.
Genau, ja, okay. Ja,
das ist so...
der Batterie tauscht, das weiß man ja, da kennt man von den Reparaturen, haben wir auch schon viele Artikel drüber gehabt und auch drüber gesprochen. Wir hatten ja auch kürzlich noch einen Podcast hier mit der EV-Klinik, wo dann auch so ein bisschen, was geht denn kaputt, ist es die Batterie? Weil, wenn es um Batterie geht, dann weiß man immer, es wird teuer. Die Batterie ist eines der teuersten Komponenten im Auto. Ganz schnell ist man irgendwie bei einem Drittel oder so des Preises, ja. Auch beim i3. Ich meine, wenn man da komplett reparieren muss, ist man auch schnell bei den Zehntausenden. Und das Auto hat im Ursprung mal rund 35 gekostet. Also das ist ganz schnell sehr, 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 sehr teuer. Warum ist es so teuer? Müsst ihr da so viele Sachen tauschen, wenn oder muss man generell, wenn man an die Batterie geht, so viele Sachen tauschen oder was macht es so teuer?
Nee, der Hauptkostenfaktor ist wirklich die Batterie selber eigentlich, ja, der Aus- und Einbau, ja, und das Ganze drumherum, was man noch als Service dazu machen muss, das ist nicht der Hauptkostenträger. Das ist wirklich die Batterie selber an sich, was den Hauptkostenfaktor darstellt, ja. Das ist ja, wie ich gesagt habe, wir haben ja diesen Komplettservice, wo wir anbieten ja für die 10.500 netto. Ja. Dabei ist aber ein kompletter Klimaservice mit dabei, wo ja bei BMW auch schon wieder mal gerne ein paar hundert kostet. Mhm. Ja. Müssen wir aber machen. Wir müssen es komplett absaugen, das System. Dann können wir auch gleich den kompletten Service durchführen. Das ist, das macht jetzt irgendwo einen Bock nicht mehr fett, muss man ganz klar sagen. Aber der Ein- und Ausbau selber an sich ist mit 3,5 Stunden ist das betitelt. Ja. Und okay. Das geht wirklich zackig, da hat BMW wirklich eine gute Konstruktion abgeliefert bei dem BMW. Man kommt sehr, sehr gut ran, man kann das Ganze nach unten ablassen und es ist wirklich eine Leichtigkeit eigentlich, ja. Mhm. Also ist wirklich gut, aber der Hauptkostenfaktor liegt wirklich bei der Batterie selber. Man muss ja auch dazu sagen, wir setzen ja auch eine komplette Batterie ein. Du hast vor EV-Klinik gesagt, ja, die sind eher spezialisiert darauf, Module zu wechseln oder Zellen, ja.
Genau, oder Brücken dann einfach zählen.
Genau,
genau.
Und das wissen wir auch von BMW. Also wir haben ja, wir stehen mit sehr, sehr, sehr vielen Kunden ja in Kontakt, ja. Es wurde bei BMW nie eine Batterie getauscht. Ja, das macht BMW selber auch nicht. Wenn, dann wird ein Modul getauscht, wenn ein Modul defekt sein sollte. Die Problematik ist halt hier, wie wir ja wissen, ja, das schwächste Modul gibt halt an. Ja, genau. Und das halten wir dann eher für problematisch. Und wir müssen ja auch später eine Garantie geben. Wer sagt mir nicht, dass in 2 Wochen das nächste Modul kaputt ist? Danach steht der Kunde wieder bei mir. Dann muss ich ja, ich muss so viel dokumentieren, machen und tun. Ja, und wenn der Kunde dementsprechend viel Geld ausgibt, sind wir halt der Meinung, ja gut, dann sollte er eigentlich auch ein neues Produkt haben. Ja. Mhm. Und das macht das Ganze auch viel, viel einfacher, ja, weil er hat danach halt eine komplett neue Garantie auf dieser Batterie selber. Ja, die ist vom Hersteller, ja, und er bekommt ja auch eine Garantie auf den Einbau und Funktion. Ganz normal, das ist die Werkstattgewährleistung von 2 Jahren, das ist gesetzlich festgeschrieben und die gibt es auch ganz normal. Und danach sind halt die 10 Jahre, das sind so und so viele Lade-Entladezyklen, was man halt hat. Das ist festgeschrieben von der Firma Lionsmart. Da gibt es ein Garantiezertifikat gibt es mit dazu, das bekommt jeder Kunde. Und ja, das war's eigentlich. Ja, und dann hat der Kunde eigentlich, bis auf die Karosserie, ich meine, E-Motor, weiß ja selber, da passiert nichts eigentlich, ja. Also Verschleiß ist da sehr, sehr gering, ja. Du hast 2 Lager drin. Also das haben wir wirklich ganz, ganz selten. Hat eigentlich vom Prinzip da ein neues System, ja. Mhm.
Verstehe. Aber es ist ja so, dass wir gerade, wenn wir von 60 Ampere-Stunden E3 ausgehen, ich meine, aber korrigiere mich da gerne, dass der ja auch nur relativ langsam laden konnte in der Regel. Ich meine sogar, der konnte nicht mal 11 kW AC laden, sondern ich meine sogar nur 7,4. Aber wenn ihr das besser wisst, schreibt es bitte in die Kommentare oder auch sonst. Wäre ich sehr neugierig. Aber müsst ihr dann da auch was tauschen? Weil für mich ist so der Idealfall, ich kaufe einen gebrauchten i3, der vielleicht schon so ein bisschen bewohnt ist oder bewohnt war und der jetzt auch nicht toll ausgestattet ist und deswegen sehr günstig ist und geht dann zu euch. Du hast gerade eben gesagt, 10.500 Euro netto. Das sind brutto bei knappen 13.000, bin ich so gut im Kopf rechnen. Also irgendwie sowas in dem Dreh und dann läuft es. Aber ist es dann immer, bin ich dann schon bei einem probaten Auto, das heutigen Maßstäben entspricht oder habe ich dann einfach nur ein altes, vielleicht vergleichsweise schrottiges Auto mit ein bisschen mehr Reichweite?
Deine Karosserie ist alt, ganz klar.
Und auch die Ingredients sind ja alt. Also der Inverter ist dann noch alt,
genau,
und
alles drumherum auch. Das ist vollkommen richtig. Aber du hast gerade dieses Thema mit der Ladeelektronik, hast du ja angesprochen, was natürlich ein sehr wichtiges Thema ist. Ja, ich meine, klar, du kannst dir jetzt eine Batterie einsetzen, wie die 120 Ampere-Stunden Batterie. Mhm. Und das Fahrzeug ist nicht ausgestattet mit einer DC-Ladung. Du hast halt in den ersten Varianten, es geht übrigens noch schlimmer, die ganz kleinen und die ersten, die hatten tatsächlich nur einen 3,3 kW Onboard-Charger. Ne? Schön. Und da bist du halt ewig dran. Ne? Das heißt, du lädst das Fahrzeug mal tatsächlich über Nacht. Die haben keine DC-Schnittstelle, die haben eigentlich gar nichts. Ja, das ist natürlich grenzwertig, muss man ganz klar sagen. Ja, da würde ich mir selber Gedanken machen, okay, macht es da überhaupt Sinn, so ein Upgrade durchzuführen? Ja, weil du musst dann weiter einsteigen. Das heißt, man muss den OBC eigentlich auch, sollte man auch ein Upgrade machen. Aber wirtschaftlich gesehen ist das eher nicht so der Hit.
Hast du es im Kopf, was so ein, also so ein Onboard-Charger kostet ungefähr?
Mit Einbau, allem drum und dran, bist du gleich bei 5.000, 6.000 Euro.
Hui.
Ja, das ist wirklich enorm und man kriegt diese OBCs eigentlich auch nicht so besonders her. Ja,
also ihr kriegt da nicht eBay-Kleinanzeigen, was ist letzter Preis, so schlecht ist es nicht. Und dann
ist auch schwierig als Firma sowas anzubieten, wenn wir Gebrauchteile anbieten würden. Ja, wir wissen nicht, wie diese Komponenten sind, ja, was die schon mitgemacht haben. Ja, halte ich eher für schwierig. Also die Basis sollte schon gegeben sein vom Fahrzeug auch, ja, wo der Kunde sagt, okay, wir haben auch bei uns in der Kundschaft, wo wir jetzt auch ein Upgrade durchgeführt haben, die haben tatsächlich 3,3 kW Onboard-Charger haben die drin. Haben wir auch gesagt, boah, da bist du aber ewig beim Laden. Ja, das ist mir relativ egal. Ich habe daheim halt Solarplatten drauf. Ja, das Fahrzeug lädt bei mir über die Nacht. Das ist für Kurzstrecken. Meine Frau geht zum Einkaufen, Kinder in den Kindergarten. Und das ist das, für was wir das Fahrzeug benutzen. Mhm. Also ist denen komplett egal. Das ist dann wirklich anwendungsbezogen.
Okay. Na gut, ich meine, so Solaranlage, mein Auto lädt über Nacht, das ist jetzt nur bedingt zusammenhängend nutzbar, aber das ist ein anderes Thema.
Das ist immer so die Aussage, was ich immer wissen. So von den Kunden immer so mitbekomme. Ja. Ja, da wird immer telefoniert und geschrieben, ja, weil wir machen die Leute ja aufmerksam drauf. Ja,
ja, verstehe.
Werbung.
Wusstet ihr? Der Move-Podcast ist längst nicht das einzige Format von uns, bei dem ihr erfahrt, was die Macher und Vordenker der Auto-, Mobilitäts- und Tech-Branche so umtreibt und welche Themen sie für die Zukunft setzen wollen. Das gibt's für euch auch beim Auto-, Motor- und Sportkongress, der dieses Jahr im Mercedes-Benz-Museum in Stuttgart stattfindet. Am 13. und 14. Oktober erwarten euch dort unter anderem spannende Speaker und Panel-Teilnehmer wie den Mercedes-Entwicklungschef Markus Schäfer, der CEO von Bosch Stefan Hartung ist da oder Imelda Labelle, die ehemalige Marketingchefin von Volkswagen und heutige VDIK-Präsidentin. Außerdem haben sich beispielsweise Jens Michael Peters von E.ON angekündigt, der CEO von Bentley, Frank-Steffen Walliser und noch viele, viele mehr. Und wir sind natürlich auch mit dabei, weil wir werden dort wieder einige Podcasts für euch aufnehmen. Alle Infos zum Event findet ihr in den Shownotes und auf ams-kongress.de. Und ich hoffe, wir sehen uns da. Und jetzt geht's weiter mit dem aktuellen Gast. Du hast gesagt, der Tausch selbst geht relativ schnell. Wie viele Leute haben denn schon sich bei euch dann gemeldet letztendlich und wie viele Umbauten habt ihr schon vorgenommen?
Wir haben jetzt insgesamt, wir sind ja noch in der Testphase. Ja, ich habe dir so ein bisschen das Konzept, sieht da so aus. Also wir machen ja die ganze Testphase, wir machen die Arbeitsabläufe und Prozesse und danach geht es ja an unser Werkstattnetz. Wir haben ein kleines Werkstattnetz aufgebaut, weil wir sitzen halt,
Hier im Schwäbischen.
Genau, so. Am Rande der Schwäbischen Alb. Sind wir auf der Schwäbischen Alb? Nein, wir sitzen in Göppingen. Genau, ist es nicht jeder bereit, hierher zu fahren. Ja, und du hast mich gefragt, wie viele Anfragen wir haben oder wie der Zuspruch ist. Gerade nachdem die Automotorsport den Artikel gebracht hat, ja, ist das Ganze ziemlich nach oben geschnellt und wir sind derzeit bei circa knapp unter 700 Anfragen.
Hui.
Ja, in diesem Bereich. Und das ist halt ein Thema, ganz klar. Da ist ein Markt und dann haben wir auch angefangen im letzten Jahr dann dieses Werkstattnetz aufzubauen. Ja, wir haben jetzt in Norddeutschland haben wir Werkstätten, Mitteldeutschland, wir haben das also schön aufgeteilt, dass die Interessenten kurze Anfahrtswege haben. Genau, und wir bereiten hier jetzt alles vor mit den Testfahrzeugen. Wir haben insgesamt 15 Fahrzeuge gemacht, ja, bis jetzt. Die Fahrzeuge sind auch schon unterwegs. Läuft natürlich alles fehlerfrei, ganz klar.
So, wie das sein muss. Nein, also im Ernst, genau. Fehlerfrei läuft ja sowas nie an. Ich meine, das kennen wir von allen Autoherstellern. Nein. Wir sehen es bei keine Ahnung, selbst wenn da wirklich große Hersteller wie Audi, BMW irgendwie jetzt ein neues Werk aufsetzen, einen neuen Prozess, dann dauert es immer. Ich meine, wir sehen es gerade beim CLA, der kriegt einen Soft-Launch. Man sieht in Stuttgart bei uns jetzt hier rund um die Redaktion ganz viele CLAs rumfahren. Die haben aber alle immer einen kleinen orangen Kleber drin. Das heißt, die sind vom Werk und der Werkszugehörigkeit, das ist also alles immer Firmenmitarbeiter. Regulären freier Wildbahn CLA ist schwer zu finden.
Ja, ja.
Und so wird es ja bei euch auch sein. Ist auch völlig okay, wenn man was Neues macht, dann braucht man halt irgendwie Zeit.
Also wir arbeiten schon seit anderthalb Jahren an dieser Thematik. Also komplett, ja. Und es hat sich auch, wir arbeiten immer noch dran. Gerade dass diese Upgrades fehlerfrei durchgeführt werden können. Das muss also alles wirklich, der ganze Prozess muss eigentlich stehen. Unter anderem stehen wir auch hier für die Upgrades in Kontakt mit BMW, also über Leihen und so weiter. Ja, wir haben hier auch viele Infos bekommen. Wir haben Prüfpläne bekommen. Was müssen wir alles abprüfen? Ja, was sind die Voraussetzungen? Was muss alles ausgegeben werden, weil es ist nun mal so, wir setzen in die erste Generation und zweite Generation Fahrzeuge, setzen wir die neueste Generation Batterie ein. Ja, die Fahrzeuge damals hatten andere Softwarestände drauf oder konnten verschiedene Sachen, Fehlerfälle gar nicht ausgeben am Display. Mhm. Hat man gar nicht gewusst, weil man sich damit nicht beschäftigt hat. Ja, aber da wir ja einen guten Kontakt zu BMW haben und auch mit diesen Entwicklern in Kontakt stehen, die haben sich auch Gedanken darüber gemacht, okay, was muss das anzeigen, was muss alles abgeprüft werden. Ja, wir haben dementsprechend einen Prüfplan auch bekommen und das haben wir alles über jetzt, das hat fast ein Dreivierteljahr gedauert, haben wir alles abprüfen müssen. Ja, okay. Bei verschiedenen Zuständen und so weiter und so fort. Was wird ausgegeben, abgehakt, wird ausgegeben, diese Meldung wird ausgegeben und das muss alles eingehalten werden. Ja, bis zum Schluss dann auch BMW gesagt hat, ja, das sieht gut aus.
Okay.
Ja, und das ist uns auch wichtig gewesen, weil das ist ja auch ein Qualitätsmerkmal.
Ja, absolut. Also ich wollte nämlich gerade sagen, also das Ding ist ja, am Ende ist die Batterie die teuerste Komponente.
Genau.
Für viele Menschen auch, zumindest gefühlt, auch die gefährlichste Komponente im ganzen E-Auto.
Ist so.
Wie sichert ihr das denn alles ab? Oder fangen wir noch anders an. Wie baut ihr das generell ein? Und danach kommen wir, glaube ich, automatisch dahin, wie ihr das den Rest absichert. Aber was ist so der Ablauf? Ihr bekommt das Auto, ihr setzt es auf die Hebebühne, reißt die Batterie raus. So einfach wird es nicht sein, oder? Was müsst ihr machen?
Einfach rausgerissen. Nee, es ist ein relativ einfacher Ablauf. Kann man kurz zusammenfassen, das Ganze. Das Fahrzeug wird bei uns angeliefert, ja. Wir schalten uns auf das Fahrzeug raus. Fehlercodes werden abgerufen. Mal gucken, was mit dem Fahrzeug allgemein ist. Hat es Probleme gehabt in der alten Zeit? Danach müssen wir explizit darauf achten, auf das Eye-Level. Das ist der Gesamtsoftware-Zustand, also vom Baujahr her gesehen. Also wie neu ist der Softwarestand von dem Fahrzeug, ja, dann müssen wir einen relativ neuen Softwarestand haben. Also
dann hebt ihr alle Fahrzeuge quasi auf Jahr 22.
Genau, richtig, ja.
Also letztes Baujahr ist es dann E3.
Oder genau, richtig. Also 22 werden sie gehoben, genau. Wir können ab 20, da hat sich nichts mehr geändert.
Okay.
Ja, das sind nahezu identisch. Das sind ganz kleine Änderungen, was sie zum Beispiel drin hatten beim Navi oder sonst irgendwas vielleicht eventuell. Aber wir haben da so die Informationen haben wir bekommen, okay, ab 20 ist das und das, alles klar, ab da können wir, ja, und wenn wir anheben, also wenn ein Fahrzeug mit einer veralteten kommt, dann heben wir auf die neueste Software an.
Woher habt ihr diese Software? Habt ihr da euch irgendwo mal bei...
Nein, das lassen wir tatsächlich bei BMW machen.
Also ja. Das heißt, ihr nehmt das Auto, das wird bei euch angeliefert, dann genau. Seht ihr über irgendein Diagnosegerät, der ist 2016.
Genau, richtig.
Dann setzt sich jemand hin, fährt zum örtlichen BMW-Händler und sagt, könntest du bitte
richtig,
machen.
Wir haben bei uns gleich ums Eck haben wir einen BMW-Händler, mit dem haben wir das ganze Thema so ein bisschen durchgekaut einfach, ja. Und er macht jetzt für uns die Anhebung, ja. Das ist wichtig, weil gerade wenn man ein Software-Update macht vom Gesamtfahrzeug können auch verschiedene Sachen schiefgehen. Das ist einfach so. Ja, und deswegen
lassen wir. Ja, nicht jeder Zugriff drauf. Ich meine, das ist ja auch alles verschlüsselt, darf niemand, genau, weil man kann ja auch so ganz viele gruselige Sachen damit
richtig,
machen.
Richtig, genau. Ja, und deswegen lassen wir das bei BMW machen. Ja, dann okay. Hat es auch Hand und Fuß. Das muss so, wie es sein. Also, so wie es sein sollte, so ist es dann halt, ja. Und dann können wir mit dem Upgrade anfangen.
Okay, dann habt ihr das Upgrade und was macht ihr dann? Ihr rupft ja nicht einmal die Batterie raus. Nee. Was muss man da tun?
Also vom Prozess her, es muss erstmal freigeschalten werden. Also wir müssen Spannungsfreiheit herstellen.
Oh, klar, bei dem Ganzen.
Okay, ja. Da wird die Batterie einfach die Hochwattbatterie entnehmen. Genau. Der erste Schritt ist, dass wir das Klimasystem absaugen. Ja. Mhm. Weil die Batterie ist ja mit Kältemittelgas gefüllt. Also sie wird ja durch Kältemittelgas gekühlt, ja, also nicht mit Wasser. Das heißt, wir müssen das Klimasystem komplett absaugen. In dem Aufwasch können wir halt auch dann den Klimaservice gleich mit anbieten oder machen ihn automatisch gleich mit. Mhm. Genau, und wenn wir abgesaugt haben, dann können wir eigentlich schon das Fahrzeug hochlassen. Ja, danach kommt unsere spezielle Hebebühne drunter. Dann kann eigentlich schon die Hochwattleitung gelöst werden, die Klimaleitungen werden gelöst und dann kann eigentlich schon die Batterie abgelassen werden. Mhm. Die ist lediglich von unten verschraubt, weil die Batterie stellt tatsächlich den Unterboden des Fahrzeugs dar. Ja, man sieht sie einfach ganz klar. Und dann wird die einfach abgelassen, die Batterie, und so wird sie eigentlich ausgetauscht, wird verpackt. Ja, der Kunde nimmt sie entweder mit oder sie geht zum Hersteller zurück. Und dann setzen wir die neue ein. Ja, dann kommt der Michael, das ist unser Software-Spezialist bei der ganzen Geschichte. Und dann wird die neue Batterie angelernt.
Mhm. Ja. Und anlernen heißt, wenn ich mir jetzt ein neues Radio einbaue, dass ich es dann anlerne? Oder was ist das Anlernen?
Ja, so ähnlich kann man sich das schon vorstellen. Das Fahrzeug erkennt die Batterie am Anfang natürlich nicht als seine eigene Batterie, weil es ist im Steuergerät ist was ganz anderes hinterlegt. Ja, es ist ja die alte Batterie hinterlegt, eine kleine Batterie, und die Nummern passen natürlich nicht so ganz zueinander. Ja, das ist so das Problem. Und das müssen wir dem Fahrzeug sagen. Ja, hör mal her, das ist deine neue Batterie. Ja. Und damit musst du jetzt halt zurechtkommen, und dann wird die anerkannt. Dann haben wir noch verschiedene andere Themen, was wir halt machen müssen. Das ist dieses Thema, wenn ich einen Range Extender habe, dann habe ich einen normalen Klimakompressor an Bord.
Genau, und sonst hast du eine Wärmepumpe.
Genau, und sonst habe ich die Wärmepumpe und dann schaltet sich das Kältemittelventil an der Batterie. Ja, bei der Wärmepumpe habe ich ein Regelventil und beim anderen nur ein Sperrventil.
Okay.
Ja, und das muss ich ebenfalls anlernen, das muss neu kalibriert werden, ja, weil bei dem Sperrventil, das wird von der Batterie selber gesteuert und das Regelventil wird vom Fahrzeug gesteuert. Ja.
Okay.
Und dann muss das angelernt werden, das Ganze. Und das ist enorm wichtig, weil eine Batterie ohne Kühlung, das wollen wir nicht unbedingt fahren.
Ja, das ist dann sehr schnell so ein Leaf-Level und dann
genau.
Das kommt, glaube ich, auch der Batteriegesundheit, richtig. Für die also der BMW ja schon steht, nicht so richtig gut.
Genau, und das sind so Kleinigkeiten und so Feinheiten, auf die wir natürlich achten müssen. Ja, genauso gab es tatsächlich i3-Batterien mit Heizung und ohne Heizung. Ja, erkennt man auch daran, wenn sie Sitzheizung haben, haben sie auch Batterieheizung, da muss man das auch wieder integrieren. Ja, und das sind so Kleinigkeiten und so Themen und da haben wir auch diesen ganzen Ablauf gemacht, haben das Ganze dokumentiert, haben das dann auch absegnen lassen. Ja, das ist richtig, so wie das durchgeführt wird, es sind so alle Funktionen gegeben und zum Schluss wird eigentlich das Kältesystem wieder befüllt. Ja. Danach, das Fahrzeug wird dann geprüft, also es wird AC geladen, DC geladen, Probefahrt wird gemacht und danach ist es ein herkömmliches Fahrzeug, nur dass wir dann halt eine andere Reichweite stehen haben. That's it.
BMW selbst hat ja auf, ich meine, es waren Samsung-Batterien, also Samsung-Zellen.
Genau, das sind die Samsung-SDI-Module.
Und was benutzt ihr dann da jetzt? Weil du sagst, der Hersteller und Lion Smart hast du gesagt, Lion Smart,
das
ist ja jetzt nicht BMW.
Genau, richtig. Vom Prinzip ist es so, Lion Smart ist der Hersteller der BMW i3-Batterie. BMW baut diese Batterie nicht mehr. Ja, der BMW i3 wird ja nicht mehr hergestellt.
Genau, ja.
Und somit hat BMW eigentlich auch keinen Bedarf mehr an dieser Linie gehabt. Ja, und Lion Smart hat diese Linie gekauft vor 3 Jahren, 2 Jahren, 3 Jahren, sowas in der Gegend, ja, und hat die komplette Linie in Hildburghausen wieder aufgebaut und baut hier 1:1 die BMW i3-Batterie. Die haben die gleichen Zulieferer. Es ist also alles identisch. BMS, es ist alles komplett identisch. Das ist vom Prinzip die letzte Generation der 120er BMW i3-Batterie. Genau, und wir haben auch schon davor mit Lion Smart, wir kennen die ja, die kommen ja aus der Batterieentwicklung. Die haben ja schon verschiedene andere Themen gemacht. Da haben wir die Jungs auch schon gekannt. Ja, und so ist das Ganze eigentlich auch zusammengekommen.
Okay, warum machen die das jetzt? Sicherlich nicht für dich, weil du noch 2, 3 i3s upgraden willst.
Doch, hoffe ich. Nee. Also es ist eigentlich so, wir haben ja auch angefangen mit diesen Spezialfahrzeugen, Sonderfahrzeugbau, genau. Und so, wie wir unterwegs sind, gibt es viele, viele andere Firmen auch. Und was suchen wir immer? Wir suchen immer Komponenten, die komplett homologiert sind, zertifiziert sind, die sozusagen off the shelf sind. Also das heißt, ich kann sie aus dem Regal nehmen, kann sie einbauen. Wir bekommen Zugang zu Kennmatrix, alles drum und dran und können mit der Batterie entwickeln. Wir können einfach mit der Batterie arbeiten, ja, können sie einsetzen. Unser Kunde hat kein Problem, eine Straßenzulassung zu bekommen. Ja. Und du weißt ja, wenn ich eine Batterie selber baue, das machen ja auch viele, gell, die basteln irgendwelche Gehäuse.
Ja, die ganzen Heimspeicher, das ist ja ganz hoch. Ich persönlich finde das ja total cool. Ich würde das auch total gern selber machen, aber ich glaube, ich habe Gott sei Dank viel zu viel Schiss.
Ja, und das Problem ist halt bei unseren Kunden, gerade sind diese Mining-Gegend immer an, wir haben jetzt wirklich den letzten Fall, wir haben einen Thermal Runaway oder sowas, die Kühlung hat nicht gepasst, es war nicht richtig ausgelegt.
Eine ganze
Mine wird stillgelegt. Also das wäre eine Katastrophe. Also wir brauchen Top-Komponenten.
Ja.
Und so wie wir sind, gibt es halt viele andere auch. Und das ist schon auch dieses Geschäft. Ich weiß auch, dass sie bei einem Bushersteller in der USA drin sind. Ja, das sind diese gelben Schulbusse, genau.
Bluebird oder wie heißen die?
Ich weiß nicht.
Die Schulbusse halt.
Genau, das war, glaube ich, einer der größten Kunden, da wo sie die Batterien eingesetzt haben. Also die haben schon mehrere Kunden am Start.
Okay, verstehe. Ja.
Wir kommen jetzt halt mit dazu mit dieser BMW i3-Thematik. Das ist noch on top. Aber wie ich dir gesagt habe, oder wie du auch gesehen hast, er hat durch euch auch
Wenn wir da helfen können, da irgendwie mehr Nachhaltigkeit reinzubringen, ist ja ganz schön.
Ja.
Was ich ja spannend finde, ist beim BMW i3 speziell, sieht man es auch so schön. Die Batteriewelt entwickelt sich ja krass weiter.
Ja.
Und es gibt riesige Technologiesprünge. Ich finde, wir sehen es ja aktuell ganz, ganz extrem. Schauen wir zum Beispiel uns einen Mercedes EQS an, der, was Technologie angeht, schon eine krasse Nummer ist.
Ja.
Mit der Aerodynamik, mit der Zelle damals, die Effizienz, die das ganze Auto mitbrachte, das war schon enorm in meiner Wahrnehmung. Aber das ist halt keine 10 Jahre her, sondern so eher 5. Und jetzt sehen wir ein CLA, also auf der MMA-Plattform. Und der fährt halt fast genauso weit. Hat fast genauso eine große Batterie, aber auf einem viel kleineren Footprint.
Ja.
Und das vielleicht Schlimme, in Anführungszeichen, für den Kunden das Tolle ist, der kostet halt die Hälfte. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, da ist wahnsinnig viel Entwicklungspotenzial in diesen ganzen Dingen noch. Ich habe bei euch auch schon gelesen, hatten wir damals auch schon geschrieben, dass es jetzt mit dieser 120 Amperestunden Batterie ja nicht endet, sondern ihr wollt ja da noch weitergehen. Was ist da noch geplant und wie skaliert es weiter bei euch?
Das ist genau dieser Punkt, wie du sagst. Ja, das ist dieser technische Fortschritt. Ja, man muss da immer weiterdenken. LionSmart, der Batteriehersteller, der muss natürlich auch dran denken. Ja, die Module oder die Zellen, die Zelltechnologie, es entwickelt sich dermaßen schnell. Ja, und die Frage ist dann, wie lange können sie die 120er, wie lange kann es noch verkauft werden? Vom Prinzip ist sie veraltet.
Ja, und halt auch schon vor allem veraltet seit, wenn du so willst, seit sie auf dem Markt ist. Weil das ist ja,
also genau, richtig. Aber dann, wenn ich der Hersteller wäre, ich würde mir auch Gedanken machen, okay, was ist denn bei der Batterie, was wird alles zertifiziert? Klar, das Ding liegt auch im Gehäuse und so weiter, ja, alles drum und dran. Also spare ich mir auch immer schon mal sehr viel Geld, ja, wenn ich sage, okay, es werden die Zellen einfach durch neue ersetzt, ja, dadurch habe ich wieder eigentlich, ich spare mir sehr viel Geld in der Homologation, Zertifizierung und so weiter, weil ich wieder auf Bestand aufsetze. Ja. Ich denke, das ist eine relativ günstige Alternative von der Weiterentwicklung, was auch wichtig ist. Ja. Wie lange sie das aber jedoch machen können, das wissen wir auch nicht. Aber das hat sich durch Zufall ergeben, dass die dann gesagt haben, hey, wir arbeiten an einer weiteren Variante. Das ist die 147er. Ja. Okay, alles klar, wie weit ist sie? Wir stehen da auch schon seit 2 Jahren in Kontakt. Sie entwickeln schon sehr lange daran. Da sind dann auch S-Volt-Zellen drin. Es sind keine Samsung SDI mehr. Ja. Und
lustig, also so wie jetzt der aktuelle Mini auch. Ich glaube, die haben auch, die kriegen auch S-Volt-Zellen.
Haben die auch S-Volt drin?
Ja, ich meine, das ist ja die gleiche Plattform, ist der, oder eine vergleichbare Kooperation. Ich glaube, die Mini-Leute sind da immer ein bisschen angestrengt, wenn man das sagt, das ist das gleiche Auto. Mhm. Aber wie der Aura, und der Aura ist Great Wall, S-Volt ist Great Wall, und das ist ja eine Gemeinschaftsentwicklung oder eine kooperative. Ja, ihr wisst, was ich meine. Es ist eine Entwicklung zusammen. Und am Ende sind es S-Volt-Zellen, soweit ich es zumindest im Kopf habe. Das heißt, aber der wird dann quasi auch upgegradet auf aktuelles Herstellerlevel. Das finde ich auch schön, dass der neue BMW dann so. Okay.
Ja, aber das hat sich halt wirklich durch Zufall so ein bisschen ergeben, ja. Und wir sind jetzt kurz davor. Im September fangen wir mit der Integration an. Ja.
Okay.
Das ist natürlich auch nicht so einfach, muss man ganz klar sagen, weil es ist halt eine komplette Eigenentwicklung. Also, ich habe dir ja gesagt, die 120er ist ja eigentlich eine Original-BMW. Auch das BMS, alles drum und dran.
Genau.
Das ist alles fest. Ja, also wir haben da keine Freiheitsgrade, wir haben da gar nichts, ja. Und beim nächsten ist es eine Eigenentwicklung von LionSmart. Ja.
Also dann ist es echtes Tuning ab dem Moment und nicht mehr einfach nur eine Art Austauschantrieb, Motor, wie man sich das vorstellt. Ich irgendwie keine Ahnung, vorher war da ein 4-Zylinder drin, jetzt baue ich den 6-Zylinder rein, weil der die gleichen Schraubaufnahmen hat und alles gleich war, sondern jetzt ist es halt Tuning.
Genau. Vom Prinzip schon. Ja, also es ist wieder eine komplette Batterie, aber sie hat halt noch mehr Kapazität. Ja, aber was ich auch sehr spannend finde, das ist ja auch gerade dieses Thema wieder von der Weiterentwicklung. Ja, danach wird ja auch relativ schnell, es gibt ja trotzdem, es kommen die S-Volt rein, es gibt aber trotzdem nochmal andere Zellen, die haben noch mehr Kapazität. Die
eben,
sind,
genau.
Ja, die sind noch weiter. Gut, das wird immer vorkommen. Die Entwicklung, die ist so brutal schnell. Das finde ich auch immer so ein bisschen Nachteil von der Elektromobilität, weil die Leute sagen immer, ja gut, ich habe jetzt aber im Netz gelesen, die arbeiten jetzt schon an der nächsten Superbatterie. Ich warte
noch. Ja, klar.
Ich warte noch. Und jeder wartet und wartet und wartet.
Genau,
und wartet,
genau.
Ja. Sehe ich für sehr problematisch. Ja, also die Meldungen überschlagen sich ja da täglich. Ja, oder wöchentlich, sage ich mal. Ja. Und das fördert eigentlich eher so die Kaufzurückhaltung. Ja,
dass ja, weil halt noch zu viel Luft nach oben ist. Und dann kommen die Leute am Ende halt nicht auf den Markt damit. Das ist ja auch echt ein Ding.
Aber bei der BMW 3-Kunden ist es wieder, ich habe gelernt, ein bisschen anders. Ja,
okay.
Also da ist es, die wissen halt, okay, so ein Fahrzeug wird es nie wieder geben. Ja, also mit so einer Karosserie. Es hat dadurch also ein bisschen den Kultstatus auch erreicht. Es ist ein Kultfahrzeug geworden. Bei denen, die wo ihn haben und wo ihn kennen, irgendwie lieben sie ihn.
Ich meine, ich finde der i3 hat so ein bisschen wie der Audi A2 vom Charakter. Vielleicht ein bisschen zu früh für die Zeit.
Genau.
So ein Liebhaberfahrzeug, der was ganz Spezielles ist, der A2, der damals auch mit seinem Dieselmotor, der auch versucht hat, einen anderen Weg zu gehen, auch mit der, lustigerweise, wieder eine Aluminiumkarosse.
Ja.
Und da hängt halt irgendwas anderes drin. Und
ist schon so, klar. Ja. Weißt du, wir haben ja auch damals die 147, das haben wir, glaube ich, bei eurem ersten Bericht, haben wir die auch schon mal angekündigt.
Genau, die 147 Amperestunden.
Richtig, da haben wir sie mal angekündigt gehabt, so mal ganz vorsichtig, ne? Und wir rüsten ja gerade derzeit, machen wir das Upgrade auf 120. Genau, und dann müsste der ja auch sagen, der Kunde, da warte ich doch mal lieber. Ne?
Das ist auch das, was mir nämlich so auf der Zunge liegt, weil ich weiß ja, dass ihr da noch mehr drin arbeiten wollt und was ihr da so vorhabt. Und wieso kommt jetzt überhaupt irgendein Kunde auf die Idee, jetzt schon zuzuschlagen? Weil, ich meine, von 120 auf 147, das sind ja Power Prozent rechnen. 20-25%
Das ist halt immer 10 Kilowattstunden mehr, ne?
Wo ist ich halt einfach signifikant mehr.
Genau.
Nochmal. Und selbst mit den 40 ist der 120er i3 jetzt nicht so, dass du sagst, der ist State of the Art. Der ist ja auch da schon eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist.
Ist so.
Und sich heutige moderne neue Elektroautos anguckt, voll abgeschrieben.
Er ist alt. Muss man ganz klar sagen, ja. Das 120er Upgrade, das macht ihn einfach ein bisschen alltagstauglicher, ja. Aber wie ich schon sagte, ist so ein Fahrzeug mit so einer Karosserie wird es einfach nie wieder geben, ja. Und warum fahren Sie jetzt schon, oder sagen Sie, okay, ich mache einen 120er, ich warte nicht auf das 147er, ja. Weil Sie rechnen, das habe ich eigentlich auch nicht erwartet. Die sagen klipp und klar, ich brauche es nicht. Warum soll ich jetzt mehr mit mir rumfahren, wenn ich es nicht brauche? Ja, warum soll ich mehr bezahlen? Ich brauche es ja gar nicht.
Ja, aber wird es denn teurer werden oder wird der Zellpreis sich da nicht auch wieder auffressen und das dann halt einfach gleich bleibt? Weil das fand ich auch spannend beim i3. Der hatte ja keine riesen Preissprünge. Der blieb ja schon relativ stark immer so um die 35, 36, 34.000 Euro.
Wir hoffen auch, dass es preisstabil bleibt.
Okay, das heißt diese 10,5 ungefähr, mit denen ihr aktuell dann kalkuliert, stehen bleiben.
Man muss schon dazu sagen, die neue Batterie, die läuft halt am Anfang natürlich nicht auf den Stückzahlen oder wie auch immer. Es ist eine komplette Neuentwicklung und ich denke, Lion muss da auch ein bisschen was umlegen und so weiter. Mhm. Es ist sehr viel Geld reingeflossen, aber ich denke, sie wird es nicht signifikant teurer werden. Das glaube ich nicht. Wir haben bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keinen finalen Preis. Ich glaube, das liegt auch daran, weil vielleicht Lion jetzt noch nicht unbedingt diese Stückzahlen Szenarien komplett hat. Es ist ein komplett neues Produkt, was jetzt kommt. Ja, aber ich denke schon, dass das auch in dieser Range irgendwo liegen wird. Mhm. Wir hoffen es. Und wenn, dann arbeiten. Wir arbeiten ja daran. Ich meine, wir haben jetzt bei der 120er, da sind wir auch hart in die Preisverhandlungen gegangen, um das attraktiv zu gestalten, das Ganze. Ja.
Mhm. Was mich noch mal interessieren wird, weil wir gerade schon beim Upgrade-Thema sind, du hast vorhin das Thema Inverter gesagt, oder Onboard-Charger, das rechnet sich ganz offensichtlich mit 5.000, 6.000 Euro nicht. Nichtsdestotrotz könnte ich mir ja vorstellen, dass es auch interessant ist, du hast gerade angesprochen auch das Thema Batterieheizung, das Thema Vorkonditionieren, vielleicht beim Laden, damit da irgendwie oder generell einfach schneller laden als die bis dato bekannten 50 kW.
Genau.
Macht ihr da was? Gibt es da Komponenten, die ihr tauscht, die ihr mit anbieten könnt oder wollt auch?
Die Batterien, wo wir einsetzen, die sind voll ausgestattet, von Grund auf. Ja,
okay.
Also die sind grundsätzlich mit Heizung, die sind immer all in.
Das heißt, selbst wenn ich vorher ein Auto hatte ohne Batterieheizung, habe ich dann nach eins mit Batterieheizung.
Genau, wir setzen immer nur die eine Variante ein und das wird dann dementsprechend dem Fahrzeug gesagt. Ja.
Okay. Und weil du sagst, es wird dem Fahrzeug gesagt, ist ja am Ende so, dass ihr da einen anderen Softwarestand reinpacken müsst, wie es ist.
Genau, richtig.
Ich weiß aber auch, dass BMW seine Fahrzeuge, stell mir das vor, wie so eine riesige Excel-Liste, das wird hoffentlich eine komplexere Datenbank sein, wo eine Fahrgestellnummer steht und da dahinter steht dann, was der kann und was der nicht kann. Wenn ihr da jetzt ein Software-Update drauf macht, das ihr da drauf gemacht habt, was ihr ja faktisch tut, wenn ihr die Batterie da rein anlernt.
Genau, das ist dieses Eye-Level, was wir halt sagen.
Genau,
was
aber das ist ja die Basissoftware.
Genau, und danach wird die Batterie gewechselt. Genau, und dann sagen wir dem Fahrzeug ja, was drin ist.
Genau. Was mache ich jetzt, wenn ich mein Auto aber wieder nicht zu euch gebe in die Werkstatt, in den Service und so weiter, sondern zu BMW und BMW mir dann ein Software-Update aufspielt? Wie läuft das?
Genau, richtig. Das darf nicht stattfinden. Das steht auch bei uns jeweils auf der Rechnung drauf. Also das Eye-Level, wir heben immer auf das neueste Eye-Level an. Mhm. Ja. Und von BMW selber, so auch unsere Informationen, weil wir ja mit BMW in Kontakt stehen. Es wird kein Software-Update mehr geben bei dem i3. Das Thema ist für BMW eigentlich gegessen. Mhm. Außer es kommt jetzt das heißt eine schwerwiegende Rückrufaktion. Dass
sie halt ran müssen, weil sie wollen.
Genau, richtig. Ja. Aber wie viele Jahre haben wir dann jetzt noch, wo sie was machen müssen? Ich glaube...
Und das kommt auf den... Also ich glaube, 15 Jahre sollten sie.
Irgendwie sowas, 20 Jahre, glaube ich.
Ja, aber so der letzte i3 rollte ja 22 vom Band.
Also ist noch ein bisschen Zeit.
Gibt es noch Zeit für Problemfindung?
Wenn sie was finden, ja, definitiv. Aber darüber haben wir uns natürlich auch Gedanken gemacht, wenn es der Fall ist. Ich habe dir gesagt, wir haben ja so eine Art Werkstattnetz. Wir schreiben ja drauf, es darf kein Software-Update gemacht werden. Wenn es dazu kommen sollte, sind wir in Kontakt mit BMW. Ja, wir müssen dann auch schauen, alles klar, was müssen die genau updaten? Genau, dann muss der Kunde zu uns in die Werkstatt kommen und dann wird das Ganze da geregelt. Das ist aber dann, wie gesagt, so eine Art Rückrufaktion. Wenn der Kunde aber sagt, hey, oh, da gibt es aber ein Software-Update auf das Navi zum Beispiel.
Genau, ja.
Hat keinerlei Auswirkungen. Das kann man weiterhin machen bei BMW.
Okay.
Das funktioniert alles. Das ist nur beim Anheben von dem kompletten, von der Gesamtsoftware eigentlich vom Eile.
Verstehe.
Das ist das Einzigste, genau, und das schreiben wir auch drauf, dass kein Software-Update mehr, also das Eye-Level nicht mehr angehoben werden darf, weil nur mit diesen, was wir bei uns in der Werkstatt hatten, wo die Batterie drauf angeladen ist. So funktioniert das komplette System und da hat der Kunde ja auch seine Garantie dann drauf, ja.
Und es waren diese 10 Jahre. Die 10 Jahre gibt nicht ihr, sondern die gibt dann Lions.
Genau, das ist richtig? Die Komponente. Richtig, okay. Da haben wir die 10 Jahre drauf. Und bei uns oder bei den Werkstätten ist ganz normal die Gewährleistung einfach für die
Werkstatt. Genau, dass das ordentlich verschraubt wurde, genau, dass jetzt nicht irgendwie Batterie mehr unterwegs genau, auf der Autobahn auf dem Boden richtig, fällt und so.
Genau, Kunde also fährt die, raus, Fahrzeug genau. funktioniert, fehlerfrei.
Okay, verstehe.
Und so läuft das Thema ab.
Okay. Trotzdem würde ich nochmal gerne auf das Thema Upgrade zurückzukommen oder höhere Funktionsumfang. Ich meine auch, dass ihr schon damit rumdoktert, das steht ja auch unten, habt ihr ein Auto stehen, der ist wunderbar beklebt mit dem Upgrade, was die Kapazitäten der Batterie genau, angeht. Ja. Aber auf der anderen Seite steht ein anderes, für mich, die Zuschauer und Zuhörer wissen es, spannendes Thema, das Thema bidirektionales Laden, das ihr mit aufbringen wollt. Wie schaut es damit aus? Wann gibt es das? Weil darauf warten ja wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen.
Genau. Ja, wir haben das Thema tatsächlich auch aufgegriffen. Es ist nicht unbedingt neu. BMW hat es auch schon gehabt. Also
es gibt ganz viele Pilotprojekte, gerade genau. mit dem i3. Genau. Ich meine, wir waren auch schon mal bei der Transnet BW, also dem Übertragungsnetzbetreiber von hauptsächlich im baden-württembergischen Raum, der diese großen Strommasten und so macht und dafür sorgt, dass wir alles Strom hier haben. Und die haben auch schon i3 Prototypen gemacht, das Fraunhofer hat was gemacht. Es gibt also der BMW i3, vielleicht auch, weil es ein deutsches Produkt ist hier im Umfeld, ganz oft so ein BD-Vorreiter-Ding gewesen. Also
genau,
technologisch kann der das. Also richtig? von den Batteriekomponenten und so ist das gar kein Ding. Auch der Charger kann das, soweit ich weiß. Aber die Software halt nicht.
Genau, richtig. Ja, das hängt tatsächlich mit dem Ladesteuergerät, hängt das Ganze zusammen. Ja, und das ist so die Krux an der ganzen Geschichte. Und BMW hatte damals tatsächlich eine Neuentwicklung gemacht. Ja, das war ja ein Riesenverbund damals mit Kostal, glaube ich.
Genau, ja.
Und BMW führend war damals der Xaver Pfapp. Das ist so der bidirektionale Papst bei BMW gewesen. Ja, der war bei uns auch schon zu Besuch, wo er das mitbekommen hat, dass wir uns mit der Thematik beschäftigen. Ja, sind wir auch so ein bisschen durchgegangen. Wir haben ein bisschen erzählt, was wir vorhaben. Da hat er gesagt, ja. Das ist natürlich möglich. Also das funktioniert auch. Wir haben das auch schon gehabt. Es wurde übrigens jedes Fahrzeug, wie viel gab es denn? 20 Stück oder 25 Stück? Die gibt es alle nicht mehr. Die wurden alle eingestampft. Die mussten verschwinden. Oh. Ja, die haben ein paar Jahre getestet. Ja, es hat wunderbar funktioniert alles. Aber BMW i3 wurde eingestellt. Ne? Klar, dann war das ganze Thema gegessen. Wir haben gesagt, komm, wenn wir doch uns mit Upgrades beschäftigen, gehen wir doch auch mal gleich auf das Thema bidirektional. Ja, sind da auch leicht eingestiegen. Man muss aber dazu sagen, wir haben das Thema verlangsamen müssen. Wir sind eine kleine Firma. Wir haben auch nicht ohne Ende Kapital. Ne? Wir müssen ja auch von irgendwas leben. Ja, wir müssen Geld verdienen. Und Entwicklung kostet halt Geld. Weil, was müssen wir machen, wenn wir das Fahrzeug dazu befähigen? Wir müssen den Ladecontroller, den originalen Ladecontroller bei BMW, den müssen wir vom Prinzip ausbauen. Wir müssen einen eigenen Ladecontroller müssen wir einbringen, ja. Der, wo dann sagt, alles klar, ich kann positiv, ich kann negativ, ja, und so weiter. Und die ganze Ladekommunikation, ja, wir sind ja die Schnittstelle von der Ladesäule, Fahrzeug, ja, die muss halt auch stehen, ja. Mhm. Und da hast du diverse Normen einzuhalten, ja. Und das muss dieses Steuergerät einfach können. Wir sind auch schon so weit, wir sind in die Beschaffung gegangen. Wir haben mittlerweile auch 2 Steuergeräte, arbeiten aber hier nur wirklich Low-Level-mäßig dran. Wir haben probiert, in dem Bereich auch an irgendwelche Fördergelder zu kommen, dass wir das Ganze beschleunigen können. Hat aber leider nicht funktioniert. Das Projekt selber galt nicht als innovativ. Habe ich selber aber auch nicht verstanden, weil die ganzen OEMs arbeiten daran. Und man muss sich einfach mal Gedanken drüber machen, was wir eigentlich von Speicherpotenzial mittlerweile schon auf der Straße haben.
Wie viele
Elektrofahrzeuge wir haben. Ja, und wir reden ja nicht nur von BMW i3. Wir haben ca. 50.000, 60.000 BMW i3s in Deutschland auf der Straße. Weltweit sind es ca. 250.000. Das ist nur BMW i3. Ja, wenn ich aber so einen Ladecontroller entwickle, dann könnte ich das genauso gut auch für andere Fahrzeuge machen. Das könnte man wie eine Art Plug-and-Play eigentlich machen. Das ist wie ein Anhängersteuermodul eigentlich, ja, was man einstecken muss. Da muss eine Adapterstrecke angebracht haben. Klar, man muss immer ins Re-Engineering gehen. Ja, man braucht ein bisschen Zugang zu den Fahrzeugen, Zugriff. Ja, aber das ist so ein bisschen unser Steckenpferd auch. Ja. dass wir die Fahrzeuge, ja, dass wir uns den Zugang ein bisschen beschaffen, ja. Darf man das senden?
Ja, sicherlich, klar.
Ja, nee, machen ja viele. Genau, das ist also Entwicklung und man probiert einfach, ja. Und es hat uns eigentlich verwundert, ja, dass man gesagt hat, ja, das ist nicht innovativ, wenn man dieses Potenzial nutzen könnte und das auf dem schnellsten Weg. Das hat mich ein bisschen
stutzig gemacht. Finde ich auch irritierend. Auf der anderen Seite, ich meine, da ist politisch ja gerade noch relativ viel drin. was da passiert. Es gibt ja auch schon ein paar Unternehmen, die das machen. Ich meine, das Renault will ja jetzt letztendlich, ich glaube, also in Frankreich sind sie letztes Jahr gestartet mit dem Thema.
Mit Mobility House.
Mit Mobility House zusammen, genau. Deutsches Unternehmen aus München. Hatten wir ja auch schon hier im Podcast. Und starten, ich glaube, jetzt zum Sommer hin mit Deutschland. Mhm. Die Frage ist, in welchem Umfang, wie groß und so weiter. Ja. Soweit ich weiß, wir hatten auch ja kürzlich den Manfred Pschibilla bei uns im Podcast von Ambibox, die auch so ein Ding aufsetzen. So eine Wallbox, mit dem wir über das Thema BD-Laden relativ umfangreich gesprochen haben. Da kommt ja jetzt immer mehr. Ich meine, der i3 zum Beispiel kann ja auch schon zumindest offiziell sehr, sehr lange. Gab es dann die Software-Update mit, guck mal, er kann und hat aber gewisse Begrenzungen. In Schweden sind sie jetzt mit Vattenfall zu dem Thema live gegangen. Also grundsätzlich passiert bei dem BD-Thema ganz viel. Aber wenn wir jetzt abseits BD gucken, an sonstige Upgrade-Ideen, keine Ahnung, nehmen wir beispielsweise mehr Ladeleistung. Du hast gesagt, da sind auf einmal Batterieheizungen mit drin, die vorher nicht drin waren. Da kann man ja ganz viel machen. Man könnte ja auch irgendwie optimieren. Der Hersteller ist ja in der Regel auch etwas konservativer als vielleicht jetzt so ein junges, dynamisches Unternehmen wie deines.
Gut.
Geht da nichts? Kann man da nicht noch irgendwie tunen im ganz klassischen Irmscher Sinne?
Könnte man machen bei der neuen Batterie. Ja, also die alte Batterie, das ist wirklich, das ist einfach ein BMW. Ja, da hat man, du hast da keinerlei Änderungsmöglichkeiten von der Batterie. Das ist, viele Leute fragen ja immer, eine höhere Ladeleistung.
DC. Ja, ich meine, genau. Was ich mein, 50, diese 50 kW sind ja auch nur Peak, muss man sagen. Und auch nicht auf Dauer. Da gibt es da so ein Plateau. Aber selbst da wäre es ja schön, wenn man sie bei anderen Herstellern hätte, dass da dann vielleicht doch mal 70. Und wenn es nur kurz ist, damit sich so fürs innere Wohlbefinden, das nicht auf dieser komischen Ebene.
Genau, du hast da aber wirklich keinen Zugriff drauf, ist einfach so. Dann muss man auch ganz klar wiederum sagen, dass die ganze Kühleinheit, also der Verdampfer drin in der Batterie, ja, nicht dafür ausgelegt ist. Ja, und dann hast du wirklich einen riesen Aufwand, weil dann musst du auch Hardware ändern. Das nächste Thema, auf was du auch immer achten musst, das ist ja nicht nur die Batterie selber an sich. Du musst auch mal schauen, okay, was für Leitungen gehen da rein, was haben sie für eine Verkabelung drauf, was macht das Spitze, Peak, dauerhaft und so weiter, ja. Du hast halt hinten 35 Quadrat Kabel dran, ja, wenn du mal so und so lange an der Ladebox bist, wird es warm oder eher nicht und so weiter, ja. Es wird alles so ein bisschen auch ans Limit ausgelegt, muss man ganz klar sagen. Klar, die Hersteller sparen.
Ich denke halt, dass man irgendwie so eine Art Konditionierungsdings ist. Beim i3 mit seinen 50 kW Spitze ist es vielleicht nicht ganz so spannend.
Ja.
Aber ich denke da halt an sowas wie Vorkonditionieren, wenn ich an die Ladesäule fahre. Oder an, keine Ahnung, wir hatten ja neulich Martin Rütter hier im Podcast, dann sowas, dass man solche Sachen nachrüsten kann wie den Dog-Mode von Tesla in den i3 rein. Dass das Auto aktiv die Klimaanlage befeuert und man einfach, weil man in den Steuergeräten ohnehin drin ist und da ohnehin schon was macht, was irgendwas mit Leistung, mit Kühlung und so weiter zu tun hat, dass man das versucht aufzubohren, weil der Hersteller damals halt in seinem Lastenheft es nicht reingeschrieben hat, deswegen hat er es in sein Steuergerät von Conti, Bosch, wem auch immer nicht hat reinprogrammieren lassen. Dass man da einfach noch so ein bisschen coole On-Top-Features reinbaut, die dann auch wirklich noch einen differenzierenden Mehrwert bieten und nicht nur, so cool das ist, aber nicht nur stumpf sagen, du kannst jetzt dann statt, was ist es denn im Ursprung gewesen von den, also von diesen 190 nach NEFZ auf einmal, ich glaube 370, 360 nach, aber WLTP, also wahrscheinlich 90 oder knappe 400 NEFZ, um in der gleichen Masse, sondern auch noch dies, auch noch das, auch noch das wäre ein cooles Feature, die jetzt auch vielleicht gar nicht so originär nur aufs Fahren selbst sich.
Das ist vollkommen richtig, ja. Das ist natürlich. Und das wird auch ein Markt werden, denke ich mal. Also gerade so Features, wie du halt sagst, ja. Aber man muss halt ein bisschen aufpassen, ja. Gerade wenn du sagst, so Vorkonditionierung, klar, das kann man bei der neuen Batterie machen, weil man halt Zugriff drauf hat. Sonst musst du eher bei den Basisfahrzeugen, es ist möglich, sowas zu machen, aber es ist halt dann die Schwierigkeit, wenn du dann halt wieder beim BMW-Händler bist, ja, und da wieder eine Kleinigkeit machen willst, der sieht halt auch klipp und klar, da hat jemand wieder was abgeändert, ne? Und das ist so ein bisschen die Schwierigkeit, ja. Der Kunde bevorzugt doch lieber sein Auto so original wie möglich zu lassen, was das angeht,
ja. Verstehe ich, ja. Okay.
Wenn, dann muss ihm bewusst sein, wenn wir ändern, und es sind viele Sachen möglich, ja. Aber er muss dann halt immer zu uns kommen. Das ist so. Weil wir wissen, was wir gemacht haben. Das musst du dir vorstellen, wie wenn du halt bei einem Up bist und machst ein Tuning-Steuergerät ein oder viele andere Irmscher oder sonst was von früher. Du hast tatsächlich in eine autorisierte Werkstatt gehen müssen, ja, weil kein anderer konnte. Du bist eine normale, also ich habe auch früher 6 Jahre bei Opel gearbeitet, ja. Also es war ja auch eine riesen Tuning-Szene, die ganzen Opel.
Ja, klar.
Ja, und wir hatten ja die ganzen Irmscher-Sachen und so weiter und Rams und alles Mögliche. Damals war es noch nicht so extrem mit diesen Steuergeräten. Das kam dann aber irgendwann, da konnten wir gar nichts machen. Wir mussten die immer wieder dorthin schicken. Ja, du musst dahin, du musst dahin, du musst dahin. Weil da konnten wir als normaler Opel-Händler gar nichts mehr machen. Wir konnten nicht mehr drauf zugreifen.
Okay, verstehe.
Das muss man immer so im Hintergedanke haben.
Mhm. Okay, eine letzte Sache noch und vor allem auch, weil ich damit ja eingestiegen bin, das Thema Nachhaltigkeit. Wenn wir jetzt diese Akkus aus den Autos rausnehmen und dann neue einsetzen, dann technisch machen wir das ganze Nachhaltigkeitsspiel vom E-Auto ja damit komplett kaputt, weil der Akku hat den größten CO2-Fußabdruck vom ganzen Auto, haben wir ja schon 100 Mal besprochen. Ich glaube, das Ausführlichste war mit Volker Quaschning, kann ich euch auch nochmal in die Shownotes packen. Und wenn wir jetzt da noch einen zweiten Akku reinpacken, dann muss das Auto ja eigentlich doppelt so weit fahren, um überhaupt sich irgendwie zu nivellieren oder wieder auf das Verbrenner-Level zu kommen. Oder halt später. Ich glaube, was war damals, die VDA-Studie sagt, in einem besten Fall sind wir, wenn man nur solargrün lädt und so, waren wir bei 20.000, 25.000 Kilometer.
Ja.
Irgendwie so. Was ja eigentlich schon cool ist. Im Worst Case, glaube ich, 100.000 Kilometer. Irgendwie so in dem Dreh. Sei es drum. Worauf ich hinaus will, was macht ihr mit dem alten Akku? Was passiert mit dem?
Zum Ersten, sie gehören dem Kunden.
Okay, das heißt, ich kann ihn mitnehmen und dann habe ich den und muss den als Sondermüll entsorgen.
Ja, das ist ein super Bettrost eigentlich. Ist ja relativ groß. Du hast ja schon gesehen, Matratze drauf, kann man drauf schlafen. Nee, Spaß.
Wie ein Palettenbett, wäre auch was.
Genau.
Und im Winter wird es vielleicht sogar warm, wenn es schief
und
geht.
Und das ist verdammt teuer. Das ist eines der hochwertigen Betten. Nee, nicht wirklich. Viele Kunden, die nehmen, also es gibt wirklich Anfragen, die Kunden nehmen die Batterien mit. Ja, und was machen sie damit? Die haben Kontakte, die haben irgendwelche Solateure zum Beispiel, die machen Heimspeisesysteme draus. Ja, dafür werden sie unter anderem verwendet, ja, weil wir bieten es den Kunden an, du kannst die Batterie mitnehmen. Wenn er sie nicht mitnimmt, geht die zurück zum Hersteller.
Also
zu LionSmart.
Okay.
Genau, richtig. Und LionSmart kümmert sich darum, entweder wenn die Batterie einen Schaden hat, dann wird sie fachgerecht entsorgt. Da ist er auch verpflichtet dazu. Er hat sich, glaube ich, auch verpflichtet, ich glaube, die ganzen BMW, was draußen sind, weil er die Linie übernommen hat und das ganze Geschäft. Ah, ich glaube, alle müssen da zurück oder kommen dann irgendwann auch zurück, wenn was sein sollte.
Spannend, okay.
Ja, und also ich glaube, das ist so. Okay. Gut. Will ich mich auch nicht drauf festnageln, aber ich bin der Meinung, dass es ist. Ja, gut. Und dann, die Batterien, wo gut sind, die werden natürlich geprüft bei LionSmart, ja. Und dann werden die auch, wenn sie irgendwelche Projekte haben, die haben sehr viele Kontakte, dann werden die auch in die Festspeichersysteme, werden die dann halt untergebracht, die werden dann also vom Prinzip weiterverkauft, die werden also nicht verschrottet, außer sie haben wirklich einen Schaden, aber dann musst du die Batterie eh entsorgen, fachgerecht, ja. Mhm.
Was sind denn aber in deinen Augen noch solche Batterien dann überhaupt wert? Also ich meine, wir wissen jetzt, dass wir irgendwie bei diesen 13.000 Euro sind, wenn wir neu wollen. Wenn wir jetzt aber eine Batterie haben, die hat noch ein, keine Ahnung, ein SOH von, also ein State of Health von, sagen wir, 80, 90, also irgendwie so, dass es noch nicht ein Garantiefall ist, aber auch nicht mehr taufrisch. Was ist die dann noch wert?
Für uns ist die Batterie eigentlich gar nichts wert. Das muss man ganz klar sagen.
Okay.
Die ist nur für den Kunden selber, also der, wo solche Speichersysteme hat, der so Projekte hat, für die hat die noch einen Wert, ja. Und da wird es dementsprechend gerechnet. Für uns ist es immer nur wichtig, das kriegen wir auch oft als Frage vom Kunden selber, was kriege ich denn eigentlich für diese Batterie?
Ja, genau, weil alle ja immer auch davon reden. Du hast ja hier hochwertige Materialien, alles toll aufgereinigt, schon vorportioniert. Das ist ja alles super eigentlich und auch schon ganz viel Invest drin.
Richtig. Und deswegen ist eigentlich die Antwort immer, es ist wichtig für den Kunden. Was hat sie für den Kunden noch wert? Ja? Und da müssen wir uns wirklich auf dem freien Markt rumbewegen. Okay, wie werden die Batterien eigentlich gehandelt? Meistens dann halt so für so Heimspeicherprojekte. Was kostet ein Heimspeicher? Ja? Was kostet so eine Batterie? Die Leute basteln dann was oder haben irgendwelche Kits einfach, wo angeboten werden. Ja, und ich kann es nicht dem Kunden sagen, du, deine Batterie hat noch einen Wert von 250 Euro. Ja. Das will er gar nicht hören und das ist ja auch nicht so
cool.
Dann gehe ich nämlich in eBay, ja, dann gucke ich mal selber rein. Okay, ich sehe gerade eine 60er, die liegt aber bei 2.000 bis 2.500. Was hat mir der Heiko da wieder erzählt? Der Herr Böschel hat echt einen Dachschaden. Ich glaube, der wird mich rumlassen, Helga. Ja. Mhm. Genau, und deswegen sagen wir auch, der Kunde darf sie selber mitnehmen. Er darf sie auch selber, wenn er Lust hat, auf einem ganz normalen eBay-Markt eigentlich verkaufen. Oder er macht sich ein Heimspeichersystem draus. Ja. Mhm. Bei uns ist es wirklich so, bei uns wird die Batterie entsorgt. Also wir sehen das als Entsorgung an. Wir gucken, dass sie...
Also keine Inzahlungnahme, wie man es in einer idealen Recycling-Welt und sowas vorstellt. Oder Second Life, also Recycling, die Reuse-Welt.
Ja, das kann dann sein, dass das eventuell Laien macht. Ja, aber da sind die Preise auch sehr, sehr gering, ja. Das muss man ganz klar sagen, ja. Und bei uns ist es einfach, wir müssen nach dem Transport schauen. Das darf man nie außer Acht lassen, ne? Ein Transport von so einer Batterie, wenn ich die durch halb Deutschland fahren lasse, das ist ja auch eher Sonder.
Ja, ja,
ja, klar. Man braucht dementsprechende Zertifikate. Da sind wir bei einer Batterie gleich mal bei 700 Euro.
Hui.
Das muss man wirklich okay. So sehen, gell?
Okay, verstehe.
Was man eigentlich so nebenher auch gar nicht auf dem Schirm hat, das Ganze drumherum.
Ja, ist halt ein großes DHL-Päckchen, ist keine Frage, ja klar.
Genau.
mit ja, Gefahrguttransport.
Ja, und das ist bei uns halt alles mit dabei.
Verstehe.
Ja, also die Batterie wird fachgerecht entsorgt. Für uns ist es eine Entsorgung, was Laien damit macht. Ja, wir wissen, die gucken, dass sie weiterverwendet werden, weil eine Entsorgung, also wenn man so eine Zelle mal aufsplittet und so weiter, in die Einzelteile wieder zulegt, das ist ja auch recht viel Arbeit. Da muss man auch noch sehr viel entwickeln, dass die
zurückgeführt
werden können.
Ja,
also da ist auch noch sehr viel Potenzial, ja, bis man soweit ist.
Also ihr und die wollen eigentlich im Moment gerade noch gar nicht so richtig dringend, dass die Zellen zurückkommen. Verstanden. Ich habe zwar schon eigentlich, dass die letzte Frage da ist, aber eine habe ich hier gerade auf meinem Zettel gefunden, die ich sehr wichtig finde. Jetzt gibt es zwar 250.000 i3s, die verkauft wurden, aber in Summe gibt es noch viel mehr andere Elektroautos. Ist der i3 das einzige Projekt, an dem ihr gerade da arbeitet? Oder siehst du auch vielleicht auch bei wie ist es schön, Marktmitbestreitern andere Projekte, bei denen du sagst, die machen das gleiche in grün, aber halt auf Zoe-Basis, auf E-Golf-Basis, auf, I don't know.
Ja.
Gibt's da was, wo du sagst, da geht gerade auch viel im Markt, ist da Bewegung drin oder wollt ihr euch da auch noch verbreitern und hinbewegen?
Wir sehen den BMW i3, das ist unser Pilotprojekt, ja. Wie gesagt, du weißt ja, da steckt so viel Arbeit dahinter, ja, um das Ganze anlaufen
zu lassen. Das ist ja Know-how, ihr könnt das ja skalieren
richtig. Auf
den E-Golf.
Ja, das könnte man zum Beispiel machen. Beim nächsten geht es natürlich um einige schneller. Nun muss natürlich auch der Markt da sein. Und da müssen wir einfach auf den Kunden achten. Ja, so ein bisschen, wir müssen wirklich gucken, eine Marktanalyse betreiben. Okay, ist der Bedarf da? Wir bekommen tatsächlich viele Zuschriften. Ja, hey, könnt ihr auch Mini? Könnt ihr das? Könnt ihr das? Könnt
ihr
das?
Na gut, Mini wäre naheliegend, gleiches Auto fast. Also zumindest.
Zum Beispiel, ja. Bis zum jetzigen Zeitpunkt machen wir BMW i3. Wir haben es aber tatsächlich auf dem Schirm, dass wir da vielleicht das Ganze auch ausweiten. Das kommt jetzt drauf an, wie läuft das Ganze jetzt an mit diesen BMW i3s. Funktioniert das auch so, wie wir es uns vorgestellt haben? Oder ist es auch hier wieder so ein Prozess irgendwo von der Nachbesserung? Wir müssen das Ganze auch noch ein bisschen ausbreiten. Wir machen das Ganze jetzt in Deutschland. Wir sind in der Schweiz sind wir unterwegs. In der Schweiz ist es übrigens sehr, sehr schwierig. Die haben ganz, ganz andere Bestimmungen, dass man so ein Fahrzeug-Batterie-Upgrade auf die Straße bringen kann. Ja, da ist es ist nicht so einfach zu sagen, hey, das ist doch eine Originalbatterie. Ja, die Schweiz unterscheidet das Ganze ein bisschen und zusätzlich auch noch von Kanton zu Kanton. Das macht es nochmal schwieriger.
Und ich dachte immer, unser Föderalismus wäre anstrengend.
Das ist sehr, sehr viel Arbeit. Gut. Genau. Weißt du, wo es am leichtesten ist? In Dänemark.
Okay, weil die keine Gesetze haben.
Genau, richtig. Die brauchen gar nichts. Die brauchen tatsächlich nichts. Das ist ein Upgrade. Die brauchen eine Bestätigung, dass es die Originalbatterie ist. Das interessiert die nicht, ob das erste, zweite, dritte Generation ist. Das darf eingesetzt werden, darf sofort auf die Straße. Frankreich, auch sehr, sehr schwierig. Da stehen wir auch in Kontakt mit dem kompletten Werkstattnetz, wo wir das anbieten wollen. Wir haben sehr viele Anfragen auch aus Frankreich. Frankreich ist komplett geblockt bis zum jetzigen Zeitpunkt. Die Fahrzeuge dürfen nicht auf die Straße.
Ja,
weil die haben hier einfach keine Grundlage geschaffen. Oh, Upgrade haben wir nicht auf dem Schirm gehabt.
Aber gibt es bei uns rechtlich, jetzt muss ich doch nochmal nachfragen, gibt es bei uns rechtlich die Grundlage, dass man Autos tunen darf?
Ja,
Akku-Ebene.
Ja gut, wir haben ja auch unsere ganzen Vorschriften, die musst du halt einhalten, ja. Das ist einfach, die Batterie muss vom Prinzip, wir waren ja auch beim TÜV, ja, wir haben ein Mustergutachten, haben wir erstellen lassen, ja. Das hat damals, TÜV Süd hat es gemacht, der Herr Winter, der auch übrigens bei der Batterieentwicklung bei BMW i3 mit dabei war, also er kennt also die Batterie, das ist, ja, jeder kennt so jeden in diesem Bereich irgendwo, ja. Und klar, es gibt einfach die Regeln zum Einhalten, ja. Für ihn ist es kein Problem, weil er hat natürlich gewusst, das Fahrzeug kann diese Lasten tragen, die Batterie ist ja schwerer.
Ja.
Weil beim Eintragen ist ja der Punkt.
Stimmt, muss man einen Fahrzeugschein ändern und so.
Genau, auch? Das muss ja geändert werden. Also ich habe danach eine geringere Zuladung, ja, weil meine Batterie 120, die ist ja vom Prinzip schwerer wie die 60er.
Ja, stimmt, ja.
Genau, richtig. Aber das Fahrzeug ist dafür ausgelegt, weil der BMW hat damals von der ersten bis zur letzten Generation, ist es alles das gleiche Fahrgestell. Ja, das macht es natürlich auch sehr, sehr einfach. Und das muss man halt wissen. Und das sind Sachen, die das wissen halt, in anderen Ländern ist das jetzt nicht so publik gemacht worden. Ja, und die wissen es einfach nicht. Und dann musst du halt sehr, sehr viel Schriftkram einreichen, dass du da dann irgendwann deine Zulassungen halt, dass die eingetragen werden können. Aber da sind wir halt auch dran. Ja, wir sind in Italien, wir sind in der Schweiz, wir sind in Österreich. Frankreich müssen wir gerade stoppen. Das machen aber die Jungs unten weiter. Die verfolgen das Thema weiter, weil auch die Nachfragen sehr hoch sind. Genau. Und dann kommen tatsächlich auch die ganzen Ostblock-Länder. Ja, weil da fahren auch die i3s. Und wir haben natürlich schon vor, das Thema dann ein bisschen auszuweiten auch. Ja, macht Sinn. Jetzt erstmal i3, aber zu der Frage, wir arbeiten schon auch und wir haben das im Hinterkopf, dass wir auch auf andere Marken eventuell gehen können. Wenn man das Ganze ein bisschen publik macht, hoffen wir auch, dass andere Marken sehen oder die OEMs einfach. Doch, ist eine coole Geschichte, kann man auch wirklich marketingseitig, nachhaltigkeitsseitig, kann man das sehr, sehr gut verkaufen auch. Ja, macht ja auch wirklich Sinn. Das unterstützen wir. Ja, dass sie, die müssen sich schon ein bisschen aufmachen. Ja, dass man Zugang bekommt zu diversen Tools und so weiter, dass man auch ein qualitativ hochwertiges Upgrade einfach durchführen kann.
Mhm. Verstehe ich. Alles klar. Heiko, ich habe viel gelernt. Das war mega interessant, was ihr da macht. Ich finde es ziemlich bewundernswert, weil das, glaube ich, auch sehr viel Durchhaltevermögen fordert von euch und von deinen oder von dir und von deinen Jungs, ja, die da mitwerkeln. Wenn ihr noch eine Frage habt, dann schreibt uns gerne an podcast@move-magazin.de. Ansonsten natürlich auch hier Kommentare, Spotify, iTunes, YouTube. Ihr wisst, wie es funktioniert. Gerne auch ein Abo dalassen, ein Like dalassen, teilen, weitererzählen. Und wenn ihr jetzt noch eine Frage an uns oder an den Heiko direkt habt zu dem Thema, scheut euch nicht, schreibt uns und dann leiten wir das weiter und dann kriegen wir es im Austausch hin. Bin mir ganz sicher. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, Heiko, vielen Dank. Euch auch vielen Dank fürs Zuschauen, Zuhören, dabei sein. Und dann tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.